Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 24. Folge begrüßen wir Dr. Ruth Hecker, Fachärztin für Anästhesie und seit 2019 Vorsitzende des Aktionsbündnis Patientensicherheit. Mit ihr spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, liebe Frau Hecker, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind, dabei sind. Ich will Sie nur mit wenigen Sätzen kurz vorstellen und dann werden Sie das sicherlich ergänzen. Sie sind Ärztin, arbeiten an der Universitätsmedizin in Essen und sind jetzt seit einigen Jahren die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, wo auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft Mitglied ist. Wir erfahren gleich von Ihnen auch noch ein bisschen mehr über dieses Aktionsbündnis. Nochmal herzlich willkommen, Frau Hecker.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, würden Sie uns mal so ein bisschen sich selbst vorstellen? Also was hat Sie sozusagen bewegt, dieses Ehrenamt der Vorsitzenden des Aktionsbündnisses aufzunehmen? Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit in Ihre berufliche Biografie und das, was sich da in den letzten Jahren auch ereignet hat.
Ja, gerne. Vielen Dank. Ich kann schon mal ergänzen, dass ich zunächst eine Krankenpflegeausbildung gemacht habe und dann Medizin studiert habe. Mich interessierte der Beruf immer sehr, weil mein ältester Bruder Medizin studiert hat. Ich fand das immer super mit den Anatomieatlanten auf dem Tisch und so. Und ich wollte auch wissen, wie funktioniert eigentlich so der Körper, die Gesundheit, die Krankheit. Ich fand das sehr spannendes Thema, Biologie, Leistungskurs und was man alles so braucht. Ja, ich habe dann Medizin studiert und bin in die Anästhesie gegangen. Ich hätte gerne vielleicht auch innere Medizin gemacht, aber ich hatte schon während des Studiums, habe ich drei Kinder bekommen und mir war klar, dass so eine innere Medizin und die Auseinandersetzung mit dem Patienten und seinen Angehörigen, glaube, mit der Familiensituation nicht so vereinbar war und bin dann in die Anästhesie gegangen. Ein hochspannendes Thema, weil es immer darum geht, ja, die Menschen während der Narkose am Leben zu erhalten. Ich bin dann in der Ausbildung sehr viel Notarzt gefahren. Und auch die Intensivstation ist ja ein hochspannender Bereich, weil wie kann man Menschenleben erhalten? Und es ist ein Bereich, wo man sehr, sehr sensibel mit Patientinnen und Patienten und Angehörigen umgehen muss und auch darf. Viele haben dann immer gesagt, naja, du machst so gerne Narkosen, weil da musst du ja mit niemandem reden. Also diese Sprüche kennt man natürlich auch. Aber es war natürlich klar, in der Familiensituation zu sagen, ich übergebe die Narkose an einen Kollegen oder Kollegin und kann nach Hause gehen. Ich brauche keine Briefe schreiben, ich brauche nicht mit Angehörigen zu sprechen. Das hat die Situation schon sehr vereinfacht und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Natürlich, ich habe schon in den 90er Jahren in meiner Anästhesieausbildung, war meine Ausbildungsklinik in der Anästhesie DIN ISO zertifiziert, in den frühen 90er Jahren. Und wir haben eine sehr standardisierte Ausbildung bekommen und erhalten. Auch damals war es schon so, dass wir nach Checklisten gearbeitet haben, also dieses Thema standardisiert zu arbeiten, Dinge zu überprüfen, ob man, wie man sie macht und ob Geräte funktionieren, bevor man sie einsetzt. Damit bin ich ja quasi groß geworden. Und dann hatte ich ja selber einige gesundheitliche Probleme so in meinem Leben und mich hat schon immer auch als Ärztin unglaublich genervt, wenn Prozesse nicht funktioniert haben. Also man steht da im OP und dann kommt der Patient nicht, weil irgendein Aufzug gesperrt ist oder anders besetzt ist. Also Prozesse haben mich auch schon immer interessiert und natürlich auch die Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen. Die geliebten Chirurgen und auch viele weitere. Ich habe immer sehr gerne, weil ich auch aus der Pflege komme, mit Pflegekräften zusammengearbeitet, auch im gegenseitigen Verständnis, wer kann eigentlich was machen. Und ja, insofern bin ich dann nach einem tatsächlich auch gesundheitlichen Einbruch, habe ich mich nach meinem Facharzt von der Klinik verabschiedet, bin zur Ärztekammer Westfalen-Lippe gegangen und habe damals die Bürgerinformation, heute Patienteninformation, aufgebaut. Und habe auch dafür gesorgt, dass nach der Gesundheitsreform 2004 konnten wir eigentlich Bürger und Bürgerinnen nicht mehr gut beraten. Es kamen unglaublich viele kassenärztliche Fragestellungen dazu. Warum kriege ich was nicht verschrieben? Und in der Region und in dieser Region ist das dann auch noch unterschiedlich, so dass ich dafür gesorgt habe, dass die KV Westfalen-Lippe das zusammen mit der Ärztekammer Westfalen-Lippe macht. Und das ist, glaube ich, die einzige Informationsstelle weiterhin in Deutschland, die von KV und Ärztekammer gemeinsam getragen werden. Ja, danach habe ich mich dann aber wieder, als die Kinder so aus dem Gröbsten raus waren, es war auch sehr spannend, irgendwann habe ich gesagt, ich muss mal wieder voll arbeiten und bin dann wieder in die Klinik gegangen und habe Qualitätsmanagement und Risikomanagement gemacht und irgendwann bin ich in Essen gelandet. Und ich war sehr früh schon immer auf den Veranstaltungen vom Aktionsbundes Patientensicherheit, weil die Handlungsempfehlung, also ich sag mal die Basis, mit der auch das APS gestartet ist, immer ein guter Hinweisgeber waren, wie verbessert man Qualität in den Kliniken. Und irgendwann kam hier die François Kettner und meinte, ich sollte ihre Nachfolgerin werden. Das war so ein bisschen, also es war schon, sind große Fußstapfen immer noch nach wie vor. Und die politische Arbeit in einer Region wie Nordrhein-Westfalen ist nochmal ganz anders als in Berlin. Das muss man einfach auch nochmal so sagen. Und ich komme nicht aus Berlin. Ich wohne weiterhin in Bochum, arbeite in Essen. Und das ist schon auch eine Hürde. Also meinem nächsten Nachfolgerin oder Nachfolger würde ich wünschen, dass er auch näher am politischen Berlin ist, auch wohnortsmäßig.
Ja, vielen Dank. Also viel Erfahrung in der Patientenversorgung im Krankenhaus gesammelt und insofern, das haben Sie auch deutlich gemacht, eine Sensibilität für die Frage, wie viel Patientenorientierung, aber auch Patientensicherheit haben wir in unseren Prozessen, in der Behandlung, in der Krankenversorgung insgesamt. Ja, das Aktionsbündnis Patientensicherheit, wir müssen das so zur Kenntnis nehmen, kennen natürlich nicht alle Menschen in Deutschland. Insofern ist es, glaube ich, gut, nochmal deutlich zu machen, das ist ja ein Verein, der sich sozusagen freiwillig gegründet hat aus Institutionen, Organisationen heraus. Vielleicht skizzieren Sie nochmal so ein bisschen, was dieser Verein in den letzten fast jetzt 20 Jahren seit dem Jahr 2005 sich für Aufgaben gestellt hat, wer auch im Wesentlichen dort Träger dieses Vereins ist, wer also im Wesentlichen Mitgliedsorganisationen sind.
Ja, vielen Dank. Also die Mitglieder sind die großen Stakeholder im Gesundheitswesen, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die KBV, die Bundesärztekammer, ganz, ganz viele verschiedene Krankenkassen, der Deutsche Pflegerat. Und auch die Länder, also Nordrhein-Westfalen selber ist zum Beispiel Mitglied oder Brandenburg. Also wir haben eine breite Mitgliederschaft. In den Jahren ist auch Industrie dazugekommen. Das wurde nicht immer so gerne gesehen. Aber ich sag mal, finanziell würden wir ohne Industrie gar nicht überleben als Verein. Und auch Einzelmitglieder, also Patientinnen und Patienten, Betroffene, aber auch Ärztinnen und Ärzte und einzelne Pflegekräfte sind bei uns Mitglied. Auch Kliniken, also einzelne Kliniken, einzelne Arztpraxen. Also wir bilden quasi so schon auch ein Querschnitt durch die Gesundheitswirtschaft in Deutschland ab. Zum Thema Patientensicherheit. Das heißt, wir haben ein Fokusthema, aber wir haben eine breite und durchaus sehr konkurrierende und interessensgeleitete Mitgliedschaft.
Und es geht ja bei diesem Aktionsbündnis und bei den Zielen, die dort verfolgt werden, auch nicht nur um Krankenhausversorgung, sondern es geht tatsächlich um die Patientenversorgung in Deutschland insgesamt, auch wenn wir heute sicherlich schwerpunktmäßig über das Thema Krankenhausversorgung sprechen. Ja, wenn Sie jetzt mal so einen kleinen Rückblick mal wagen, wo würden Sie sagen, hat sich die Arbeit dieses Aktionsbündnisses in den letzten Jahren in besonderer Weise ausgezahlt? Wo haben am Ende des Tages die Patientinnen von heute davon profitiert, dass es dieses Aktionsbündnis gibt und gab und insofern seinen Job wirklich engagiert gemacht hat?
Ja, also wir haben ja gestartet 2005, nachdem es 1999 vom Institute of Medicine diese Buchveröffentlichung gab, To Earth Human, also Irren ist menschlich. Und das haben wir, glaube ich, in den ersten 10 Jahren sehr deutlich auch in die Öffentlichkeit getragen. Da gab es dann auch Öffentlichkeitsaktionen wie Ich habe einen Fehler gemacht, wo auch sehr bekannte Chirurginnen und Chirurgen, Pflegekräfte gesagt haben, dass ihnen ein Fehler passiert ist. Also das war neu, dass man sagt, wir machen Fehler im Gesundheitswesen. Und aus dieser Kultur heraus sind in erster Linie Handlungsempfehlungen entstanden für Healthcare Professionals und auch für Patienteninformationen für Patientinnen und Patienten, Was sind denn die häufigsten Fehler im Gesundheitswesen? Das ist zum Beispiel die Seitenverwechslung, ein Riesenthema Anfang der 2000er Jahre. Oder auch das Thema Fremdkörper, die zurückgelassen werden bei Operationen, ein Riesenthema. Und daraus sind natürlich auch bundesweit Aktionen entstanden, wie zum Beispiel das Patientenarmband, das Seiten markiert, dass man eine eindeutige Identifikation der Patientinnen und Patienten, bevor man etwas bei ihnen tut oder an ihnen tut, vornimmt. Aber auch aus dem Vorstand heraus das Thema saubere Hände, das ja von der Krankenhausgesellschaft auch deutlich mitgetragen und gefördert wird, und ihren Mitgliedern, um die Händehygiene in Deutschland zu verbessern. Mittlerweile ist so quasi so eine Tochter des APS wie saubere Hände ja auch in Pflegeeinrichtungen angekommen und auch in der ambulanten Versorgung angekommen, ist in den Krankenhäusern gestartet. Wir haben damals mit das CIRS in Deutschland mitentwickelt, sind dann irgendwann ausgestiegen, weil wir damals so die Idee hatten, wenn ein Thema läuft, dann müssen wir unsere Kraft verwenden für neue Themen und dann lassen wir die Themen auch laufen. Ist vielleicht, wenn man rückwärts also nochmal das von heute aus betrachtet, vielleicht auch ein Fehler gewesen, weil ich glaube, dass bestimmte Themen auch weiter begleitet werden müssen, weil sie sich auch weiterentwickeln und weil sie andere Schwerpunkte bekommen. Also unsere Basis war, aus der Praxis Handlungsempfehlungen zu erstellen für die Praxis. Und das haben wir jahrelang gemacht. Wir haben uns aber insofern weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, dass die Handlungsempfehlungen ja vielleicht sie sind halt Empfehlungen, sie haben weder Richtlinien noch Leitliniencharakter und sehr unterschiedlich auch in Deutschland in den Kliniken als auch in der ambulanten Versorgung umgesetzt werden oder ernst genommen werden, sagen wir es mal so. Also ich glaube, dass die GBA-Richtlinie Qualitätsmanagement hat ja viel von den Dingen, die wir auch gefordert haben, mit aufgenommen. Trotzdem ist ja die Frage, wie ist die Umsetzung vor Ort, damit Patientensicherheit besser wird. Und so dass wir uns immer überlegt haben, die Fehler, die passieren, die liegen ja häufig nicht am einzelnen Arzt, an der einzelnen Pflegekraft, liegen nicht in der Fachlichkeit. Die wissen ja eigentlich, wie es geht, sondern die Fehler passieren aufgrund von Einflussfaktoren, die der Einzelne vielleicht gar nicht selber beeinflussen kann, sondern dass wir weggehen müssen auch ein bisschen. Wir empfehlen dir, so und so zu arbeiten, hingehen müssen zu einer System- und Organisationsbetrachtung. Was muss das System eigentlich tun, damit Patientensicherheit besser wird? Und was muss die Organisation eigentlich tun, damit Patientensicherheit besser wird? Wir haben zu den Handlungsempfehlungen mal eine Massearbeit auch schreiben lassen und haben mal bewerten lassen, wie kommen die denn eigentlich an? Natürlich auch erstmal wieder in Richtung Krankenhäuser. Und die kommen an. Aber die Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern sagen dann auch, ja, aber wir wissen manchmal nicht, wie wir es genau umsetzen sollen und werden vielleicht auch in den einzelnen Organisationen wieder an Widerstände treffen. Und dann ist so eine Umsetzung natürlich auch schwierig.
Sie haben etwas angesprochen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, nämlich die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, der Beschäftigten in den Krankenhäusern, aber auch in anderen Gesundheitsinstitutionen, aber natürlich auch die Führungsebene, die Sensibilisierung für dieses Thema Patientensicherheit, die Sensibilisierung für sehr konkrete Themen. Sie haben die Fehler angesprochen, eine positive Fehlerkultur, dafür offen zu sein, es zu implementieren, ist, glaube ich, eine ganz große Grundvoraussetzung dafür, um dann in den Teams darüber zu sprechen, wenn ein Fehler oder ein beinahe Fehler, auch das sind ja wichtige Ereignisse, passiert ist, um eben genau daraus zu lernen und wegzukommen von der Idee, bei uns gibt's keine Fehler, deswegen reden wir auch nicht darüber. Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass dieser Kulturwandel dann eben auch passiert. Und ich glaube, dafür hat das Aktionsbündnis einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet. Stößt man, wenn man das als Zielsetzung hat, zu sensibilisieren, aufmerksam zu machen, Empfehlungen zu geben, Menschen zu etwas zu befähigen? Und dann, jetzt haben Sie als zweiten Aspekt genannt, das Thema Regulierung. Ich will es mal so etwas kritisch formulieren, wo Sie sagen, eigentlich müssen wir, so habe ich es jetzt eben ein bisschen rausgehört, noch stärker dann klare Regeln haben für die Umsetzung ganz bestimmter Prozesse, damit die Ergebnisse so oder so sind. Kommt man da nicht möglicherweise in eine Rolle, Sie haben den GBA erwähnt, wo man sagen müsste, okay, wenn denn aus unseren Handlungsempfehlungen dann am Ende feste Regeln werden sollen, die vielleicht sogar mit Sanktionen bewährt sind oder was auch immer, dann müsste das eigentlich jemand anders sein, eine andere Institution, die das umsetzt. Sonst, glaube ich, kommt man in einen gewissen Interessenskonflikt dann auch mit all denjenigen, die man dort so vertritt, oder?
Ja, das stimmt. Also das haben wir ja gemerkt. Also wir haben Handlungsempfehlungen erstellt, ganz unterschiedlicher Art zu den Hauptrisiken, glaube ich, im Gesundheitswesen, die heute genauso existieren wie früher, aber vielleicht weniger oder man redet offener darüber als früher. Also ich glaube schon, dass wir auch einen Kulturwandel hatten in den letzten 20 Jahren. Wir wissen halt nur nicht, wie sie in den Kliniken oder in der ambulanten Versorgung umgesetzt werden. Und ja, das stimmt, das können wir nicht bestimmen. Wir können Empfehlungen abgeben. Wir machen natürlich ähnlich wie die, wir sind nicht die AWMF, ne? Also man darf, also das würde ich auch nie behaupten, dass wir so gut sind. Aber wir
Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Fachgesellschaften.
Danke für die Übersetzung.
Ich habe es übersetzt für diejenigen, die uns zuhören. Und
genau,
diese
eigentlich die, die die Leitlinien in Deutschland machen. Es ist tatsächlich, also in der Medizin, es ist tatsächlich so, dass den Anspruch würde ich nie erheben, aber wir haben zu allen Handlungsempfehlungen internationale Literaturrecherche gemacht und die haben sicherlich auch eine Qualität einer S1-Leitlinie. Das möchte ich schon auch behaupten, in einigen Bereichen. Es ist tatsächlich so, dass in Gerichtsverfahren ein-, zweimal unsere Empfehlungen auch angeführt worden sind. Das wäre doch da schon klar beschrieben. Warum hat man so nicht gehandelt? Das haben wir auch schon mal als Rückmeldung bekommen. Ja, das müssten andere machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mehr Regulierung will, sondern ich möchte mehr hin zur Systembetrachtung. Also, was kann das politische System tun, und Grundvoraussetzungen schaffen, damit Organisationen wiederum in ihren Prozessen besser werden, damit Mitarbeiter sicherer arbeiten können. Also das ist so die Idee. Und der einzelne Mitarbeiter, der, also ich bin ja häufig in den Kliniken auch bei uns, gibt es Schadensfälle in Essen. Dann sind wir in den Teamgesprächen, warum ist das passiert? Wir gucken nicht, wer ist es passiert, sondern wir gucken nach den fehlerbeeinflussenden Faktoren. Und dann sind natürlich auch schon die Kolleginnen und Kollegen häufig entnervt, weil ja, das funktionierte halt im Prozess vorher nicht. Was soll ich machen? Ich weiß das auch schon ein bisschen länger eigentlich, dass das im Prozess vorher nicht funktioniert. Und jetzt ist es halt zu einem Fehler und dann zu einem Schaden gekommen. Dann sage ich natürlich, ja, warum hast du dich denn vorher nicht gemeldet? Dann hätten wir uns den Prozess vorher angeguckt. Aber gut, also ich glaube, wir müssen mehr Richtung des globalen Aktionsplans Patientensicherheit gehen, der von der WHO aufgerufen worden ist. Die erste Forderung ist, Patientensicherheit muss zu einer Geisteshaltung eines jeden werden. Eines jeden bedeutet aber auch in der Politik. Und in der Politik ist im Moment Patientensicherheit nicht die Leitplanke für die Gesetze, die verabschiedet werden oder die im Referentenentwurf vorliegen oder. Und die gleiche Aufgabe hat natürlich jede eigene Organisation für sich zu sehen. Ist eigentlich Patientensicherheit für uns eine Leitplanke? Welchen Anspruch bei unseren Entscheidungen gehen wir nach? Ökonomischen Anspruch, Interessensanspruch, Macht zu behalten? Ja, von Patientenorientierung redet jeder, aber machen wir das wirklich? Und ist die Leitplanke Patientensicherheit als weiteres Entscheidungskriterium bei uns wirklich gegeben? Also Sie kennen ja bestimmt das Thema Balanced Scorecard.
Ja.
Euch nicht zu erklären, wo steht auf einer Balanced Scorecard eines Krankenhauses das Kriterium Patientensicherheit?
Ja. Ich würde es gerne nochmal auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen stärker konkretisieren, wo wir eigentlich stehen. Sie haben eben angesprochen, es gibt diesen globalen Aktionsplan, wo ja international darum sich bemüht wird, dieses Thema stärker in den Fokus zu nehmen, etwas zu erreichen. Wenn Sie jetzt die Patientenversorgung, Patientensicherheit in Deutschland sehen und würden das mal einordnen, so in Europa oder im Vergleich der entwickelten Industrieländer, wo würden Sie sagen, wo stehen wir, um auch mal den Patienten und Patientinnen ein Gefühl dafür zu geben, sind wir da eigentlich schon ganz ordentlich unterwegs oder gibt es da ganz große Defizite im Vergleich zu anderen Ländern, die vielleicht sehr vorbildlich sind, sehr viel weiter sind als wir? Wo würden Sie sagen, wo ordnen Sie da das deutsche Gesundheitswesen ein?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil die sehr schwer zu beantworten ist, denn wir wissen das nicht. Also wir messen Patientensicherheit in Deutschland nicht. Und Wir leiten immer aus OECD-Reports oder aus EU-Reports ab, um Vergleiche herzustellen. Ich kann vielleicht aus der persönlichen Betrachtung oder aus der APS-persönlichen Betrachtung sagen, dass wir eng mit den Dachorganisationen, also mit den Österreichern und Schweiz, die haben ja so Pendant-Institutionen und Vereine in Österreich und Schweiz zum Thema Patientensicherheit wie wir, da treffen wir uns mehrmals im Jahr. Und wir machen auch immer gemeinsame Aktionen. Und da muss ich sagen, letztes Jahr war der Global Patient Safety Ministerial Summit in Montreux. Und da war der Schweizer Gesundheitsminister. Und wir wissen, dass die Schweiz ein sehr gutes Gesundheitssystem hat, so wie wir, mit vielleicht einem etwas besserem Outcome. Und er sagte, ja, aber wir haben noch viel zu tun, weil jeder Todesfall, der vermeidbar wäre, oder jeder Patientenschade, der vermeidbar wäre, der ist einer zu viel. Und hat eine sehr engagierte Rede gehalten, dass selbst die Schweiz noch unglaubliche Defizite aufzuholen hätte. Das ist für mich ein Maßstab, dass der Gesundheitsminister der Schweiz sowas offen auch sagt. Und ich war ja auf dem Summit auch in einer Session zur Infektiologie und da bin ich dann doch erstaunt, wenn wir dann über Länder sprechen, von denen wir denken, die sind gar nicht so entwickelt wie wir, aber wie viel die zum Thema Infektiologie und Hygiene machen, wusste ich vorher auch nicht, bis ich in der Session saß. Dann denke ich, wow, ja, da ist ein Wille, da ist ein Engagement, was zu ändern, die wollen nach vorne. Und dann denke ich, ja, das vermisse ich so ein bisschen in Deutschland. Ne? Wir verharren so in Kämpfen. Nee, können wir nicht. Nee, haben wir keine Zeit zu. Nee, haben wir kein Geld zu. Wir sind im Moment so auf dieser negativen Phase. Statt es anzupacken und zu sagen, wir wollen jetzt wirklich besser werden. Also die WHO sagt, dass in den Ländern mit hohem Einkommen, also dazu gehören wir ja nun mal, einer von 10 Fällen in der Patientenbehandlung halt ein vermeidbarer Todesfall ist. Und das ist viel. Und das sind 10%. Und Sie kennen das Weißbuch von Herrn Schrappe. Der hat ja auch gesagt, 90-95% aller Krankenhausbehandlungen laufen ja super. Ja, dann wird man sagen, ja, 5% gehen halt daneben. Das ist ja nicht viel, nee.
Enden aber jetzt nicht unbedingt mit einem Todesfall. Das will ich jetzt nochmal zur Ehrenrettung der Krankenhäuser
ja,
sagen.
Genau. Ja, genau. Nein, das will ich auch gar nicht sagen. Aber deshalb will ich auch weg von dieser Zahlendiskussion. Ich möchte hin dazu, dass jeder Schaden einer zu viel ist. Bitte überlegen Sie sich, was seit den 70er Jahren in der Verkehrsindustrie oder im Verkehrswesen passiert ist. Es gab schon auch einen kleinen politischen Druck. Man hat schon auch geguckt, dass was passiert. Und jeder, der keinen Sicherheitsgurt anhatte, wurde auch irgendwie mal angehalten und musste 5 D-Mark bezahlen, keine Ahnung. Es gab eine wahnsinnige Öffentlichkeitsarbeit, also Gesundheitskompetenz ist auch ein wichtiges Thema. Der siebte Sinn, können Sie sich daran erinnern? Und dann gab es aber auch in der Industrie sowohl einen politischen Impact für die Industrie als auch an den Willen. Wir richten uns danach und wir wissen, wie heute Autos fahren. Wir haben viel mehr Verkehr, aber nur noch 3000 Verkehrstote. Wäre es denn nicht eine Vision, auch in dem Gesundheitswesen dorthin zu kommen, in einem gemeinsamen Engagement?
Auf jeden Fall. Jetzt haben Sie aber eben in einem Nebensatz etwas Spannendes erwähnt. Nämlich, Sie haben gesagt, wir messen es eigentlich gar nicht. Genau. Wir wissen gar nicht, wo wir stehen. So habe ich Sie verstanden. Und Sie haben das Beispiel im Straßenverkehr gewählt. Ja, da wussten wir immer, wie viele Todesfälle es denn gibt. Und insofern hatte man eine klare Zahl vor Augen. Und allen war klar, wenn dieses oder jenes an Maßnahmen ergriffen wird, dann kann man davon ausgehen, dass die Todesfallzahlen zurückgehen. Der Sicherheitsgurt ist ja ein ganz prägnantes Beispiel dafür. Das ist schon ein Problem, wenn man Ziele erreichen will, die man ja zunächst mal relativ abstrakt nur beschreiben kann, weil man gar nicht genau weiß, wo man jetzt wirklich steht. Ich will auf keinen Fall damit zum Ausdruck bringen, dass schon alles gut wäre. Nur das ist ja ein Stück weit die Problemlage. Wir wissen gar nicht so richtig, wie groß das Potenzial ist, was wir sozusagen vor Augen haben, wo wir sagen können, da können wir etwas erreichen. Also wir haben natürlich ein paar Informationen über diese Fehlervermeidungssysteme, Fehlermeldesysteme und Ähnliches, aber es ist schon ein Dunkelfeld, kann man
absolut sagen. Ja. Das ist auch sehr schade. Deshalb hängen wir uns immer an die europäischen Studien, die aufgrund von Statistiken und allen möglichen Zahlen, die sie aus Deutschland bekommen, halt Auswertungen machen, Modellierung machen, Analysen machen und benutzen die, um auch nochmal klar zu machen, dass es sicherlich es auch wert wäre, in Deutschland eine wirklich nicht klar definierte Zahl, aber sicherlich zu hoch. Also ich kann das jetzt für Sepsis sagen, weil wir haben ja auch das Projekt Deutschland erkennt Sepsis. Und es ist so, dass wir wissen, dass die Sepsis in den Krankenhäusern unterkodiert ist. Und wir wissen aber auch, weil es das Deutsche Qualitätsbündnis Sepsis gibt, an dem mehrere Krankenhäuser, viele Krankenhäuser angeschlossen sind, dass wir sicherlich auch da eine Sterberate haben, die man deutlich reduzieren könnte. Wir haben ein Vorzeigeprojekt in Greifswald an einer Uniklinik und die haben ihre Sterblichkeit auf knapp 30% quasi senken können über die Jahre hinweg. Und die durchschnittliche Sterblichkeit von Sepsisfällen in Deutschland liegt aber deutlich höher als 30%. Und wir haben uns halt anderen internationalen Kampagnen abgeguckt und haben dann gesagt, so was machen wir jetzt auch in Deutschland, um die Awareness zu schärfen, dass man Sepsis sehr früh erkennen muss. Also natürlich weiß jeder Intensivmediziner, wie er eine Sepsis auf der Intensivstation behandeln soll, aber die soll ja gar nicht dahin kommen. Und das kennen Sie auch, dass die Bäuche aus der inneren Medizin, die am Freitag dann plötzlich in der Chirurgie auftauchen, weil man dann doch festgestellt hat, vielleicht sollte da mal ein Chirurg drauf kommen, vielleicht sollte man da dann nochmal operieren. Also die Fälle gibt's heute noch wie vor 20 Jahren und ich glaube, in solchen Dingen könnten wir besser werden.
Ein großes Thema, was Sie jetzt ansprechen, wo Sie ja ganz aktuell auch etwas auf den Weg bringen wollen mit dem Aktionsbündnis. Zum Teil sind das ja aber auch Themen, die schon natürlich vorgelagert sind, bevor der Patient überhaupt ins Krankenhaus kommt. Das erleben wir ja an ganz vielen Stellen. Krankenhäuser sind ja im Gesundheitswesen sozusagen am Ende einer Kette. Die Patienten werden irgendwann von den niedergelassenen Ärzten ins Krankenhaus eingewiesen oder kommen als Notfall ins Krankenhaus oder suchen selbst dann das Krankenhaus auf und dort werden dann bestimmte Dinge festgestellt, manchmal auch übersehen. Auch das gibt's natürlich. Und wir debattieren ja vielfach in Deutschland. Das ist ja auch ein großes Thema bei Ihnen. Wie kann es gelingen, nicht nur Patientensicherheit zu erhöhen, sondern vermeidbare Todesfälle, vermeidbare Weiterentwicklung von Erkrankungen und Ähnliches, dass man dort angeht. Da liegt ja ganz viel im Bereich auch schon Prävention, Früherkennung. Sepsis-Thema ist ja auch, ich sag's mal, Tertiärprävention dann vielleicht. Da habe ich den Eindruck, da passiert eigentlich aktuell ziemlich wenig, um nicht zu sagen, eigentlich gar nichts. Haben Sie einen anderen Eindruck?
Nee, das stimmt. Also wir diskutieren seit 20 Jahren über die Steigerung der Gesundheitskompetenz der Bürger und Bürgerinnen. Ja, also die Notaufnahmen klagen ja auch, dass teilweise Bürger und Bürgerinnen in die Notaufnahme kommen, die wirklich wenig haben, aber es selber nicht einschätzen können und dann in die Notaufnahme gehen und das beurteilen lassen und damit die Notaufnahmen verstopfen. Ja, wenn sie es nicht anders können, dann müssen sie halt in die Notaufnahme gehen. Also der Fehler liegt halt nicht in den Notaufnahmen oder in den Menschen, die es nicht können, sondern weil sie halt keine Gesundheitskompetenz haben. Das hat auch was mit Prävention zu tun. Die EU sagt ja, dass wir in Deutschland 200.000 vermeidbare Todesfälle haben aufgrund unzureichender Prävention. Ne, also das ist Lebensgestaltung, Ernährung Rauchen, und was alles Alkohol. Dazu. Ja, alles, was dazu gehört. Das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Der zweite Faktor ist natürlich, wie arbeitet der ambulante Sektor mit dem stationären Sektor zusammen? Und ich habe Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre Gesundheitswissenschaften in Bielefeld studiert. Und da war das schon Thema. Und ich denke immer, hey, wir haben jetzt 2024, ich gehe bald in Rente. Was ist denn da eigentlich passiert? Das ist genau das, was Sie sagen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, dass der Mut und der Wille, wir wollen gemeinsam ein neues Gesundheitswesen gestalten, seit 20, 25 Jahren eigentlich auf Halde liegt. Muss ich einfach mal so sagen. Ja. Und das ist auch ein Thema der Patientensicherheit, weil es läuft alles so weiter, die Lücken im System, die Kommunikation. Wie komme ich in den Stationären? Welche Menschen oder welche Bürger und Bürgerinnen, welche Patienten landen denn überhaupt im stationären Sektor? Müssen die da überhaupt sein?
Ja, ja, ja.
Und wie ist das mit der Versorgung im ambulanten Sektor? Wir haben ja große Unterschiede bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten auch gesehen. Es gibt immer die super Engagierten, die noch ein Zelt aufbauen und am Wochenende impfen und Corona-Patienten behandeln. Und es gibt die, die eher abtauchen. Ne? Also da gibt es ja auch alles. Das ist wie immer im Leben. Es gibt diese und jene. Und Patientensicherheit bedeutet nicht unbedingt, alles gleich zu machen. Aber Patientensicherheit bedeutet sicherlich, das zu betrachten. Und wie können wir insgesamt es fördern, dass wir gemeinsam am gleichen Strang ziehen und die einen sich nicht wegducken und die anderen das alles machen.
Auch da fehlen ja Informationen, Daten, Erkenntnisse. Wir von der Krankenhausseite sagen, wir sind ja ziemlich gläsern als Krankenhäuser. Wir müssen ja sehr viele Daten liefern, Qualitätsberichte abgeben, Komplikationsraten, ganz vieles. Auch wenn man im Moment in der aktuellen Debatte, wenn man Herrn Lauterbach zuhört, den Eindruck hat, es gibt's alles noch nicht, es muss neu erfunden werden im Transparenzgesetz. Es gibt ja unglaublich viel. Im Vergleich dazu erscheint uns der niedergelassene Bereich als eine ziemliche Blackbox. Ist das ein Eindruck, den wir alleine haben, oder würden Sie sagen, da ist durchaus was dran?
Ja, natürlich. Also es gibt eine einzige Studie zum Thema Wahrnehmung von sicherheitsrelevanten Ereignissen. Das ist ein Innovform-Projekt von Max Gerhardt aus Marburg zum Thema Patientensicherheit. Eine einzige Studie in ganz Deutschland.
Für den niedergelassenen
Bereich. Er hat unglaublich viele Telefonbefragungen, standardisierte Telefonbefragungen durchgeführt. Haben 40% gesagt, dass sie sicherheitsrelevante Ereignisse erlebt haben im ambulanten Bereich. Und wir wissen ja auch, wie viele Krankenhausanweisungen es gibt zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit. Mhm. Ich glaube 255.000 etwa vermeidbare Krankenhauseinweisungen, weil Medikamente eingenommen werden von Patientinnen und Patienten, deren Wirksamkeit sich eher negativ auswirkt als positiv. Ja, das ist ein Riesenproblem, aber deshalb, jeder hat so seine Aufgabe. Und der Auftrag auch des globalen Aktionsplans, und das stützen wir massiv als Verein, ist, dass jeder mal bitte selbstkritisch in seiner eigenen Sphäre mal guckt, was er besser machen könnte. Und tatsächlich sind die Zahlen, Daten, Fakten der KV noch intransparenter. Es gibt ja zum Thema Qualitätsmanagement eine Selbstbeurteilung. Natürlich unterliegen sie auch der GBA-Richtlinie, klar, aber die GBA-Richtlinie wird ja weder in den Krankenhäusern überprüft, noch im niedergelassenen Bereich. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Und die KVen wissen ganz viel. Also wie gesagt, ich habe ja mal zumindest annähernd mit einer KV zusammengearbeitet. Und die wissen schon ganz genau, was ihre Ärztinnen und Ärzte tun, aber das weiß die Öffentlichkeit nicht. Transparenzgesetz, ja, ist, glaube, vieles nicht neu. Nichtsdestotrotz ist es mal ein Anfang. Ich habe nur die Sorge, dass der Anfang auch das Ende ist. Und das wäre natürlich sehr schade und eine große Kritik daran, dass mir noch nicht klar ist, dass wir Real Data haben, Real World Data haben, also oder Realzeitdaten haben. Das würde mir fehlen, weil ansonsten ist es ein leicht verbesserter Qualitätsbericht, wenn überhaupt. Und dann haben wir das Problem, dass sich in anderthalb Jahren in Kliniken wahnsinnig viel tut und man auf einen Bericht zurückgeht, dessen Zahlen anderthalb Jahre oder zwei Jahre alt sind. Und ich habe noch das Problem, dass kein Patient bislang, also mir fällt es schwer zu glauben, dass im April ein Patient oder ein Bürger diese Dinge lesen kann. Und wir haben noch ein Problem. Die Patientinnen und Patienten, für die soll es ja sein, haben in der Regel bei Elektiveingriffen 7 Tage Zeit, sich Gedanken zu machen, wo sie hingehen. Und das ist viel zu wenig Zeit. Also, dass die Berichte so aufbereitet sein soll, dass wir einen schnellen Überblick gewinnen über in erster Linie ja vorhandene Daten in anderer Form, das fällt mir auch schwer, das noch zu glauben.
Sie haben jetzt gerade ein bisschen problematisiert, dass die Informationen, die Daten, die in diese Qualitätsberichte einfließen und dann auch für das Transparenzverzeichnis genutzt werden, die ja die Qualitätsindikatoren für die unterschiedlichen Krankenhausstandorte sein sollen, nicht tagesaktuell sind. Ich will es mal so formulieren. Und insofern der Patient anhand der Daten gar nicht weiß, was ganz aktuell in diesem Krankenhaus möglicherweise geboten wird. Jetzt haben wir uns natürlich auch angeschaut, wie entwickelt sich eigentlich die Qualität an einem Standort und ist die so wechselhaft von Jahr zu Jahr oder alle 2 Jahre? Das lässt sich so nicht feststellen, sondern man kann durchaus sagen, die Standorte, die eine gute oder vielleicht auch eine weniger gute oder weniger gute Daten dann vorweisen, also weniger gute Qualität oder gute, die sind auch relativ stabil. Also da haben wir keine massiven Einbrüche, sodass wir sagen würden, naja, die Informationen sind schon verlässlich mit Blick auf das, was ein Krankenhaus bietet. Ich glaube, das hat auch wieder was damit zu tun, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Wenn es in einem Krankenhaus, genauso wie auch in einer Arztpraxis, eine Aufmerksamkeit für das Thema Qualität, für das Thema Patientenorientierung, für das Thema Patientensicherheit gibt, dann stellt man ja auch Prozesse und ja Handlungen ein Stück weit darauf ein, die man auch nicht von Jahr zu Jahr dann verändert, sondern das ist dann schon auch ein Stück weit Kultur. Und wenn das genau nicht der Fall ist, dann hat man in der Tat Schwierigkeiten, selbst wenn man die tollsten Handlungsanleitungen hat, glaube ich, hier Veränderungen zum Positiven herbeizuführen. Also insofern Da wäre ich ein bisschen kritisch, ob wir wirklich tagesaktuelle Daten brauchen, um dem Patienten die Information zu geben. Das ist ja so bei manchen zumindest so die Idee. Das will ich Ihnen jetzt gar nicht in den Mund legen. Aber bei manchen ist es so die Idee, der Patient muss ja eigentlich wissen, welcher Arzt heute im Dienst ist oder in 7 Tagen, wo ich dann möglicherweise meine Behandlung habe. Und ist das dann der richtige Arzt, die richtige Ärztin, die dann meine Behandlung optimal versorgen kann? Ich finde, das ist ein Anspruch, der ist auch ein bisschen kritisch zu bewerten, denn kann man mit dieser Information am Ende des Tages wirklich differenzieren und sagen, ja, wenn der Arzt so und so da ist, dann will ich behandelt werden. Also da bin ich ein bisschen skeptisch.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie das gesagt haben. Sie haben aber gerade auch wiederum gesagt, die mittelmäßige oder schlechtere Qualität haben, die verändern sich auch nicht viel. Dann frage ich mich, warum tut man da nichts? Also ich glaube Ihnen das. Mhm. Ich gebe nur auch zu bedenken, dass, also wir müssen vielleicht auch weg von Kliniken, weil die Abteilungen in Kliniken sind ja auch sehr unterschiedlich. Mhm. Also ich denke mal, was vielleicht auch so eine Fehlinformation für die Öffentlichkeit ist, dass das Krankenhaus jetzt nur gute Abteilungen hat und das Krankenhaus nur schlechte Abteilungen hat. Wir wissen ja, dass so die Abteilungen im Krankenhaus sehr unterschiedlich sein können von ihrer Qualität her. Man muss wirklich die einzelnen Krankenhäuser betrachten und ich will auch nicht wissen, welcher Arzt morgen im Dienst ist oder heute. Das ist nicht das Entscheidungskriterium. Da haben Sie absolut recht, das sehe ich genauso, wenn eine Abteilung gut geführt ist und Wert darauf gelegt wird, dass die Prozesse auch im Sinne von Sicherheit, nicht nur von Qualität, weil Qualität und Sicherheit ist noch ein bisschen Unterschied. Also ich kann super operieren, aber ich kann trotzdem den falschen Patienten operieren. Ich kann die falsche Indikation haben und ich kann die falsche Seite operieren. Ja, also kann trotzdem eine tolle OP sein. Also die Sicherheit, deshalb kritisieren wir ja auch so ein bisschen das Krankenhausreformgesetz oder Reformvorhaben, wo sehr viel auf Strukturqualität Wert gelegt wird. Das ist okay. Das braucht man vielleicht auch mal am Anfang, aber mir fehlt komplett oder uns fehlt komplett die Prozessqualität und das Outcome von Patientinnen und Patienten. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass im Gießkannenprinzip, ich will nicht übertreiben, aber dass unglaublich viel Geld in die Struktur gepresst wird und es kommt hinten nichts Besseres bei raus. Mhm. Bei Strukturqualität alleine ist es nun mal auch nicht. Mhm. Und das wissen wir, dass das Führen von Abteilungen abhängig ist von der Krankenhausführung, aber auch von der Abteilungsführung. Mhm. Das sind personengebundene Dinge, das ist so. Und wenn ein Klinikdirektor, ein Chefarzt, eine Pflegedirektion, eine Pflegeleitung Wert auf Patientensicherheit legt, auf Einhalten von bestimmten Regeln, dann wird das da passieren. Und wenn sie es nicht tun, dann wird das da nicht passieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, deshalb nochmal auch diese Verantwortung von Organisationen darauf zu achten. Das hat nichts mit Reglementierung zu tun. Das hat auch nichts mit Kontrolle zu tun, sondern das ist ein Selbstverständnis, dass man, also Irren ist menschlich, aber gute Praxis, evaluierte Evidenz-Based-Praxis nicht ständig und immer umzusetzen, wie wir es im Straßenverkehr machen, zum Beispiel Händehygiene, ist unmenschlich, ist auch, ich sag mal, unmenschlich in der Form, die Händehygiene liegt zwischen unterschiedliche Studien, aber ich sag mal, das Beste, was ich rausgefunden habe, bei 70%. Warum nicht bei 95% in den 5 Momenten der Händehygiene? Mhm. Und das muss man mal fragen, warum nicht? Und das muss man auch die Mitarbeitenden fragen. Und da kommen wir wieder in die Organisationsverantwortung und auch in die politische Verantwortung. Die Politik muss einen Rahmen geben, in den Organisationen auch für sichere Prozesse verantwortlich sind und in denen Mitarbeiter dann in diesen Prozessen auch sicher arbeiten können.
Wir haben natürlich in den Krankenhäusern über viele Jahre jetzt die Situation gehabt, dass man sozusagen mit dem vorhandenen Geld immer produktiver werden musste. Das war im System ja angelegt. Ich denke, Sie wissen das. Die Entwicklung der Vergütung im Krankenhaus ist immer ein bisschen hinter den Kostensteigerungen zurückgeblieben. Es war sozusagen eingepreist, dass Krankenhäuser jedes Jahr ein Stück weit produktiver werden. Das hört sich erstmal sehr positiv an, hat aber natürlich dazu geführt, zumindest bis zur Einführung des Pflegebudgets, dass wir ja beispielsweise im Bereich der Pflege tendenziell die Situation hatten, dass es eine ganze Zeit lang immer mehr Patienten pro Pflegekraft gab. Mhm. Von Jahr zu Jahr ist also dieses Verhältnis schwieriger geworden. Viele sagen, dadurch ist natürlich auch viel Stress für die Pflegekräfte gekommen. Wir haben in anderen Ländern, Sie haben eben die Schweiz angesprochen, haben wir ein ganz anderes Verhältnis von Arzt-zu-Patientenzahl, Ärztin oder eben auch von der Pflegekraft zur Patientenzahl. Dort ist also nicht nur mehr Zeit für Behandlung, da ist auch beispielsweise mehr Zeit dem Kunde nach zur Verfügung, um so etwas wie Händehygiene sorgfältiger durchzuführen, ein Stück weit auch natürlich mit Patienten einen Dialog zu führen, Dinge zu erklären. Jetzt haben wir eben über Fehler gesprochen, wo es darum ging, ja, okay, ich muss dann vielleicht auch noch eine Checkliste durchgehen vor der OP, so wie man das im Flugzeug auch ein bisschen kennt, ja, um genau diese Seitenverwechslung. Also es hat, glaube ich, auch etwa viel damit zu tun, wie wir über Jahre hinweg unser Gesundheitswesen organisiert haben. Es war die Erwartung, ihr müsst in der Lage sein, mit dem vorhandenen Geld bis zur Corona-Pandemie jedes Jahr eigentlich mehr Patientinnen und Patienten zu behandeln. Das hat jetzt eine Veränderung erfahren. Die Situation ist deswegen nicht grundlegend besser geworden. Ich glaube, wir müssen da auch nochmal umdenken. Umdenken im Sinne von, wir sollten erstens mal darauf achten, dass gar nicht mehr so viele Menschen im Krankenhaus ankommen, weil sie idealerweise gar nicht krank werden oder nicht so schwer krank werden oder ambulant versorgt werden können. Und dann sollten wir, wenn diese Patienten dann da sind und behandelt werden, uns auch nochmal überlegen, wie statten wir dann die Krankenhäuser aus und wie befähigen wir dann auch die Mitarbeiter, sich da intensiver drum zu kümmern? Oder ist das eine Debatte, wo Sie sagen würden, das geht eigentlich in die falsche Richtung?
Nein, also wir müssen genau gucken, warum kann am Ende steht der Arzt oder die Pflegekraft nicht sicher arbeiten? Was sind die fehlerbeeinflussenden Faktoren, die dazu führen? Es ist nicht immer Zeit und es ist auch nicht immer Personalmangel. Also ich bearbeite ja viele Schadensfälle. Es ist manchmal auch die fehlende Einarbeitung und manchmal das Nicht-Einhalten von Regeln. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist manchmal auch diese komplexen Prozesse, die häufig doch noch sehr abteilungsorientiert sind und nicht gut ineinander greifen. Die Kommunikation, egal ob sektorenübergreifend oder abteilungsübergreifend, sind große Probleme, die wir immer noch haben, das interprofessionelle Miteinanderarbeiten. Die Hierarchie, da gibt es Studien ohne Ende, ist ein Problem für die Patientensicherheit nach wie vor. Also es gibt ganz, ganz viele, viele fehlerbeeinflussende Faktoren. Auch der Patient selber ist natürlich unter Umständen ein fehlerbeeinflussender Faktor, wenn er nicht die richtigen Informationen gibt, wenn er das nicht versteht, was der Arzt sagt, und wenn der Arzt auch den Patienten nicht versteht, weil die unterschiedliche Sprachen sprechen. Also wir haben da eine große Bandbreite von fehlerbeeinflussenden Faktoren. Und wir müssen einfach mal gucken, welche von diesen fehlerbeeinflussenden Faktoren, wenn wir die angehen würden und organisieren würden, haben eigentlich die größte Auswirkung, dass weniger Schadensfälle passieren. Wir müssten das einfach mal systematisch aufarbeiten. Das kann aber so ein kleiner Verein wie das APS nicht, weil wir ehrenamtlich unterwegs sind in einer mitgliederfinanzierten Struktur. Und was es dazu braucht, ist aber auch erstmal Ehrlichkeit und Transparenz. Also die Bundesärztekammer braucht mir nicht mit der Handvoll Schadensfälle zu kommen. Die Dunkelziffer ist viel, viel größer, das wissen wir auch. Bis ein Patient überhaupt merkt, dass das, was bei ihm passiert ist, vielleicht ein Schadensfall ist, bis er sich auf den Weg macht, egal ob im ambulanten oder stationären Bereich, das einer Krankenkasse zu melden, da gehen schon ganz viele Fälle verloren, aus denen man strukturiert lernen könnte. Was ich ganz interessant finde, Hajo Krümmer hat mal vom Jahr waren wir zusammen auf einer Veranstaltung und er hatte vor mir die Rede und hat mir eigentlich meine Idee weggenommen. Witzigerweise haben wir an das Gleiche gedacht bei dem Thema. Er hat gesagt, im NHS in England will niemand behandelt werden. Aber die haben klare Zahlen, Daten und Fakten. Und die wissen genau, was nicht gut funktioniert. Dass sie es jetzt nicht hinkriegen, dass es nicht besser funktioniert, ist ein englisches Problem. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, welche geburtshilflichen Schäden wir eigentlich genau haben. Und wir wissen auch nicht, warum wir die haben. Also wir wissen ja schon nicht, dass wir die haben oder ob wir die haben. Ein englischer Gesundheitsminister zum Beispiel kann sich entschuldigen, wenn bestimmte Dinge nicht gut funktionieren und sagt, da haben wir leider längere Zeit nicht hingeguckt. Das werden wir jetzt besser machen. Wir haben daraus gelernt. Das System muss lernen, die Organisation muss lernen und der einzelne Mitarbeiter. Und das funktioniert in Deutschland aus unserer Sicht immer noch nicht gut genug.
Es war schon fast ein schönes Schlusswort, Frau Hecker. Wir sind nahezu am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich will aber Ihnen noch die Gelegenheit geben. Sie haben eben gesagt, Sie vermissen eigentlich, dass die aktuelle Gesundheitspolitik das sehr viel stärker zum Thema macht und in den verschiedenen Gesetzgebungsvorhaben das Thema Patientensicherheit zum Ausdruck bringt. Jetzt geht die Legislaturperiode in ihre letzte Phase, noch anderthalb Jahre. Was würden Sie dem Minister auf den Weg geben? Er kündigt ja vieles an. Was sollte er aus Ihrer Sicht jetzt noch prioritär tun bis zum Ende dieser Legislaturperiode? Möglichst konkret, wenn es machbar ist.
Er sollte mit den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen mehr sprechen und versuchen, eine Flamme zu entzünden, die heißt, weg von den Interessenskonflikten, wirklich weg von der eigenen Macht, von den Interessenskonflikten hin zu einer gemeinsamen Aktion. Patientensicherheit bedeutet Resilienz. Das Gesundheitswesen ist ein Hochrisikobereich. Wir haben 20 Jahre lang auf dünner Naht gearbeitet in den Kliniken und ich glaube auch auf dünner Naht in der ambulanten Versorgung. Hochrisikobereiche haben Vorhalteressourcen. Damit meine ich nicht die Vorhaltestrukturvorgaben oder die Vorhaltefinanzierung, sondern Reservepersonal, was einfach nur mal blöd rumsitzt, aber dann in der Krise anpacken kann oder wenn zwei ausfallen, sind zwei andere da. Und ich glaube, wir müssen, ja, ich weiß es nicht. Also was Konkretes, wenn der Herr Gesundheitsminister seine zum Teil ja auch gar nicht völlig falschen Ideen durchsetzen will und in die Umsetzung kriegen will, dann muss er mit den Beteiligten im Gesundheitswesen sprechen und eine Flamme entzünden. Dass alle sagen, ja, aus meiner Sicht ist es für mich ein Geldverschiebebahnhof im Moment. Der am lautesten schreit, kriegt am meisten. Das heißt aber nicht, dass es sinnvoll ist. Ich habe gerade über Strukturkriterien ja schon gesprochen. Es nützt ja nichts, wenn ein Krankenhaus schlechte Prozesse hat, aber viel Geld für seine Struktur kriegt. Also ehrlich sein, Transparenz, und der Gesundheitsminister kann mit den Leuten reden und eine Flamme entfachen, wirklich in Aktion zu treten für bessere Sicherheit auch im Gesundheitswesen für Mitarbeitenden. Ein Grund, warum sie fliehen, ist ja, dass sie nicht so arbeiten können, wie sie wollen und auch nicht für sichere Versorgung sorgen können. Das wissen sie ja, die fühlen sich ja ständig unwohl. Oh, mache ich das richtig, mache ich das falsch? Ich weiß nicht, das Team funktioniert nicht. Und ich glaube, es wäre für den Gesundheitsminister wirklich elementar wichtig, wenn er was erreichen will, mit den Leuten zu sprechen, nicht die besten Kompromisse auszuhandeln, sondern wirklich zu sagen, Leute, wir müssen hier mal an einem Strang ziehen. Was kannst du geben? Was kannst du geben? Und damit meine ich nicht Euro, sondern abgeben an Inhalten und an Aufgaben. Und was ist eigentlich jetzt das Beste für die Patientenversorgung in Deutschland?
Ja. Lassen wir es mal so stehen. Frau Hecker, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wir werden das Thema weiter beobachten und vielleicht kommen wir noch mal in einer der weiteren Folgen drauf zurück. Vielen Dank.
Ich freue mich darauf. Dankeschön.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.